Noch bis morgen läuft in Bonn die UN-Klimakonferenz 2017. Eine Konferenz, die diese Woche die Nachricht schlucken musste, dass die weltweiten CO2-Emissionen wieder steigen nach einigen Jahren der Stagnation. Zu dem Schluss kommt eine Gruppe internationaler Wissenschaftler. Zu dem Anstieg trägt auch ein Land bei, das eigentlich mal als recht vorbildlich galt in Sachen Klimaschutz, nämlich Brasilien. Allein in den vergangenen 2 Jahren ist der Ausstoß von Treibhausgasen dort wieder um 12% angestiegen, kritisieren Umweltorganisationen. Ein Grund dafür ist, dass in Brasilien wieder mehr Wälder gerodet werden, weil man die Flächen als Weide- und Ackerland braucht. Aber der Umweltschutz dort, der sollte uns auch hier in Bayern interessieren. Zum einen macht die Klimaerwärmung nicht vor Landesgrenzen Halt und zum anderen ist Brasilien einer der wichtigsten Produzenten von Sojabohnen. Bohnen, für deren Anbau Wälder gerodet werden und die auch bei uns als Tierfutter verwendet werden, oft übrigens gentechnisch verändert. Sehr kritisch beobachtet das alles der brasilianische Sozialwissenschaftler und Agrarexperte Antonio Andrioli, der zurzeit in Bayern unterwegs ist. Und meine erste Frage an ihn lautet, woran liegt das, dass die Waldrodungen in den letzten Jahren wieder zugenommen haben?
Ja, ein großer Schritt zurück. Wir hatten das in der Vergangenheit und jetzt wieder diese auf Agrarexporte orientierte Landwirtschaft, die besonders mit der Sojaproduktion ja bekannt ist weltweit. Brasilien produziert die billigste Soja für den Markt. Und deshalb zerstören ja unsere Ressourcen nicht nur Wald, sondern auch Wasser, Boden und sogar die Menschen, die da anders produzieren könnten.
Liegt es also an der Regierung, die anders entscheidet als die Vorgängerregierung?
Ja, es liegt auch an den Interessen großer Konzerne, die diese Regierung steuern. Das war ja der Grund, weswegen eine Präsidentin, eine gewählte Präsidentin geputscht wurde. Also sind diese Wirtschaftsinteressen, die diese neue Regierung steuern, ohne irgendeine demokratische Legitimation und die Agrarpolitik in eine andere Richtung lenken. Es waren 12 Jahre Fortschritte, in denen man Kleinbauern unterstützt hat, neue Universitäten aufgebaut hat. Man hat auch auf eine diversifizierte Landwirtschaft Wert gesetzt, sogar auf die Zunahme der ökologischen Produktion in Brasilien. Brasilien hat, wie andere Länder, sehr viele Produkte anzubieten auf dem Markt. Und jetzt, ja, die alte Geschichte, die wir seit 500 Jahren kennen, wir werden weiter Rohstoffe produzieren für den Export.
Wie kommt es denn, dass die Agrarlobby, also die Konzerne, die Großgrundbesitzer so mächtig geworden sind?
Es kam durch die Wahl, sie wurden gewählt. Wir haben im Parlament 222 Großgrundbesitzer oder deren Vertreter. Es kommen noch hinzu Vertreter der sogenannten neopentekostalen Kirchen. Und ich würde auch sagen, es sind Vertreter des kriminellen Geschäftes Brasiliens.
Also Mafia, quasi, wie man anderswo sagen würde?
Ja, ein Teil des brasilianischen Parlaments ist von mafiösen Vertretern. Also ich sage es so, das organisierte Verbrechen ist auch vertreten in dem Bundesparlament. Wenn ich es so sage, dann kann ich auch sagen, dass das Parlament noch schlimmer ist als das, was in der Regierung als Zusammensetzung zu sehen ist.
Also, es ist politisch schwierig und bedenklich in Brasilien. Wer sind denn die Verlierer dieser Entwicklung? Also das Klima ist angesprochen, CO2 natürlich ein Problem, was uns dann hier auch betrifft. Aber wenn Sie dorthin gucken, wer hat darunter zu leiden? Haben die Menschen, die diese Parteien gewählt haben, denn wenigstens in ihrem eigenen Interesse gewählt?
In ihrem eigenen Interesse hatten sie eine Präsidentin gewählt, gleichzeitig auch diese Abgeordneten. Also das war ja auch das Schlimme, dass dann die Präsidentin diese Koalitionen schließen musste, damit sie überhaupt eine Mehrheit hatte. Und es kommt ja noch die Judikative hinzu, es kommen noch die Medien hinzu. In Brasilien ist das eine riesige Macht, diese privaten Medien. Das alles zusammen hat ja dazu geführt, dass jetzt die ärmsten Schichten Brasiliens die Verlierer sind. Ich nenne sie die Indianervölker, die schon immer darunter gelitten haben, dass die Umweltpolitik Brasiliens sie nicht einbezieht in die Politik, aber auch gar nicht Rücksicht auf sie nimmt. Die Landlosen, das ist eine sehr große Bewegung in Lateinamerika, die hatten Fortschritte mit der Agrarreform. Die Kleinbauern, die sind besonders betroffen, weil die Landflucht steigt ja auch, sie wären zu Landlosen. Auch in den Städten, die Ärmsten, die unter Regierung Dilma und Regierung Lula sehr wichtige soziale Programme hatten, damit sie ihre Lebensqualität verbessern konnten. Das heißt, der Zugang zu Schulen, Zugang zu Universitäten, Zugang zu Gesundheitswesen, Zugang zu Krediten, Zugang zu Arbeit. Und plötzlich ist das jetzt alles zerstört und wir kommen wieder zurück in die 90er Jahre, so gesagt, wie die Politik damals aussah. Privatisierung, Marginalisierung, Umweltzerstörung, das ist unsere Realität heute.
Ja, lassen Sie uns auf die Umwelt ruhig nochmal schauen. Also Landrodungen, dann wird dort angebaut unter Einsatz von Pestiziden, was nur funktioniert, weil man gentechnisch veränderte Pflanzen hat, die den Pestiziden widerstehen. Wenn Sie sich das alles anschauen, wo sehen Sie da die größten Schwierigkeiten, die größten Beeinträchtigungen?
Ja, die größte Schwierigkeit, die wir haben, ist diese Abhängigkeit, Struktur von internationalen Konzernen. Zum Beispiel aus der Tiefe des Ozeans haben wir neue Ölquellen gefunden. Und das sollte ja dazu dienen, dass wir die Gesundheit und die Bildung finanzieren. Also das war auch so entschieden im Parlament. Jetzt haben diese Konzerne aber Interesse daran, dass dieses Öl einfach an sie geht. Jetzt hat die Regierung an Shell alles vergeben, ohne dass wir überhaupt einen Nutzen haben. Und dasselbe Spiel sehen wir auch bei anderen Bereichen. Zum Beispiel, was wir in Brasilien erreichen konnten mit der Landwirtschaft, die auf Agrarexporten orientiert war. Aber wir hatten es geschafft, dass wir Krediten den Kleinbauern vergeben konnten, damit sie aus dieser Abhängigkeit herauskommen. Dies haben wir jetzt nicht mehr, weil das Agrarministerium für Kleinbauern, wie wir es nennen, also das Ministerium für Agrarentwicklung, war eines der ersten, das abgeschafft wurde. Wir waren zum Beispiel sehr bekannt, dass wir den Hunger in Brasilien bekämpft hatten. Und jetzt haben wir wieder mit Hunger zu tun, wir haben wieder mit Umweltzerstörung zu tun und wir haben wieder mit dieser ganzen Geschichte der Privatisierungen und der Steuerung der Politik von wirtschaftlichen Interessen, die weltweit vernetzt sind, zu tun.
Für die Großgrundbesitzer, für die Konzerne scheint sich das ja alles durchaus zu rentieren. Also auch eben diese Form der Landwirtschaft unter Einsatz von vielen Pestiziden, Gentechnik. Glauben Sie denn, dass das auf lange Sicht trägt?
Ja, ich könnte mal eine Zahl nennen. Brasilien ist Weltmeister beim Herbizideinsatz. Nach 15 Jahren ungefähr haben wir dreifach mehr Pestizid eingesetzt. Das heißt, die Konzerne sind damit zufrieden. Also sie verkaufen sehr viel Pestizide. Wir haben da auch noch Lizenzgebühren zu zahlen für das Saatgut zusätzlich.
Sehen Sie denn eine Möglichkeit, die Macht der Agrarlobby einzudämmen und dem Ganzen doch nochmal eine andere Richtung zu verpassen?
Also es gibt auch in Brasilien Umweltaktivisten. Es gibt da auch eine sehr zunehmende Konsumentenvereinigung. Es gibt da auch schon Druck. Aber was Wahlen betrifft, bin ich da sehr skeptisch. Also ich gehe nicht davon aus, dass jetzt in kurzer Zeit oder im nächsten Jahr zum Beispiel da Wahlen stattfinden und dann ändert sich alles. Ich glaube eher, da muss man was in der Zivilgesellschaft tun, weil das hat eigentlich einen großen Einfluss auf Regierungen. Wir sagen als brasilianisch, Regierungen sind in Brasilien wie ein Bohnentopf. Man muss richtig von unten aufheizen.
Das sagt Professor Antonio Andreoli, brasilianischer Sozialwissenschaftler und Agrarexperte. Ich danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.